Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Der Berliner kann doch immer meckern.
Ja, wenn ich mir Mühe gebe, ja,
bitte.
Finde ich auch irgendwas.
Gemeinsam frühstücken gut gelaunt zwei Dutzend Bewohner der Märkischen Scholle in Berlin-Lichterfelde.
Hier muss man nicht einsam sein, hier in dieser Genossenschaft, weil wir ganz viele Möglichkeiten haben, zusammenzukommen.
Alte Bäume zwischen Wohnblöcken, Spielplätze, auf einigen Dächern Solaranlagen. Dazwischen ein lichter ovaler Bau, in dem die Runde sitzt. Sie zahlen als Mitglieder der Wohnungsgenossenschaft ungefähr 6,40 Euro netto kalt je Quadratmeter für ihre Mietwohnungen. Mehr als 3.600 Wohnungen gehören der Märkischen Scholle. Davon hier im Viertel 963.
Wir sagen, es ist ein Sechser im Lotto. Und wir sagen, wir stellen auch immer wieder fest, wir leben hier noch auf der Insel der Glückseligen.
Aber wie könnten mehr solcher Inseln entstehen mit bezahlbarem Wohnraum für die Menschen? Es braucht eine Menge neuer Wohnungen in Deutschland. Schätzungen reichen von jährlich 320.000 bis 550.000. Aber selbst das Minimum wird verfehlt. Und die neuen Wohnungen, die derzeit entstehen, sind selten günstig. Das liegt an den hohen Baukosten und an den dramatisch gestiegenen Bodenpreisen.
Ja, die Antwort ist verhältnismäßig einfach, weil der Grund- und Bodenpreis bei der Errichtung eines Wohngebäudes ein ganz wesentlicher Faktor ist. Und der ist ständig gewachsen.
Steigende Bodenpreise, die unterschätzte Gefahr. Ein Feature von Kaspar Domen.
Manchmal klappt es auch nicht. Aber nur wer sich wehrt, kann auch gewinnen. Für eine solidarische Stadt. Wir bleiben alle!
Zehntausende Menschen protestieren an diesem Tag in 2021 gegen hohe Mieten und Zwangsräumungen und für eine soziale Stadt. Es ist einer der größten Mieterproteste der Nachkriegszeit. Miete kostet mehr, als wir verdienen, singt eine Sängerin, und verdrängen lassen wir uns nicht, denn Wohnen ist ein Menschenrecht. Mittendrin eine ältere Frau. Sie ist Rentnerin und ziemlich wütend.
Ich kriege Grundsicherung, weil ich kann die Miete gar nicht bezahlen. Ja? Ich bin gut ausgebildet, aber trotzdem immer prekär bezahlt worden. Ne? Ich habe nur hier für unsere Gesellschaft gearbeitet. Ja? Krankenschwester und Psychologin bin ich. Ja? Und gucken Sie mal meine Rente, 540 Euro. Das ist gerade meine Miete jetzt. Mit 320 habe ich angefangen in der Braunschweiger Straße. Ja? Und jetzt habe ich 535 innerhalb von 3-4 Jahren. Das habe ich noch nie in Berlin erlebt. Ich bin seit 65 hier. Solche Mieterhöhungen habe ich noch nie erlebt. Ja? Das ist so eine Geierei.
Sie habe anderen immer geholfen, beruflich und privat, wie der jungen Frau mit Rollstuhl auf der Suche nach einer Bleibe. Sie wusste von leerstehenden Wohnungen in einer ehemaligen Sozialsiedlung, die mittlerweile dem Immobilienkonzern Deutsche Wohnen gehört. Dort wollte sie die junge Frau unterbringen.
Die halten sie jetzt seit circa einem Jahr hin. Die haben es noch nicht mal nötig, sie zu vermieten. Es waren ja drei Wohnungen frei seit einem Jahr. Jetzt sind zwei Wohnungen frei. Eine haben sie jetzt vermietet.
Ich sehe immer noch viele Menschen hier auf dem Platz. Die Demo ist schon losgelaufen. Also husch, husch, der Demo hinterher.
Bundesregierungen unterschiedlicher Couleur kündigen seit Jahren an, mehr Wohnungen bauen zu wollen. Passiert ist wenig. Selbst Wohnungsbaugenossenschaften gelingt es kaum noch, bezahlbare Wohnungen zu bauen. Dabei ist genau das ihr Ziel. Denn ihnen geht es nicht darum, möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften. Sie wollen günstigen Wohnraum für ihre Mitglieder schaffen. In ihrer langen Geschichte ist ihnen das immer wieder in großem Ausmaß gelungen. In der Weimarer Republik und nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel. Aber derzeit läuft nicht viel bei den Wohnungsbaugenossenschaften, auch nicht bei der Charlottenburger Baugenossenschaft in Berlin.
Also das Gewicht genau kann ich nicht sagen, aber...
Dabei kommen viele her und wollen Mitglied werden, um an eine bezahlbare Wohnung zu gelangen. Aber sie könnten nur wenige aufnehmen, sagt Dirk Enzesberger. Er ist kaufmännischer Vorstand der Charlottenburger Baugenossenschaft mit mehr als 7.000 Wohnungen in Berlin.
Tatsächlich kommen wir so ungefähr auf 700 neue Mitglieder, die jedes Jahr in die Genossenschaft eintreten. Die kommen aber aus dem Kreis der nahen Verwandten der bestehenden Mitglieder.
Eine Ausnahme macht die Genossenschaft für Kinder unter 14 Jahre. Da nehmen sie auch einige ohne verwandtschaftliche Beziehungen auf.
Diese Mitgliedschaften sind extrem begehrt. Die Menschen warten mittlerweile fast darauf. Und dieses Jahr war es so, dass die 100 Mitgliedschaften innerhalb von 2 Tagen vergriffen waren.
Aber auch für die Mitglieder ist es schwierig, an eine Wohnung zu kommen. In bestimmten Vierteln müssen sie 20 Jahre warten, bis sie zum Zug kommen. Der Grund? Die Baugenossenschaft hat zu wenig Wohnungen, um die riesige Nachfrage zu bedienen. Gerne würde sie mehr bauen, sagt Enzesberger, aber dafür gäbe es vor allem 2 Hindernisse. Sie müssen viel Geld in die energetische Sanierung der Wohnungsbestände investieren und es fehlen Grundstücke.
Wir haben so die letzten Reserven, die wir haben, bebaut.
Die Genossenschaft müsste also neue Grundstücke kaufen, um Wohnungen zu bauen. Das Problem ist nur, allein von 2002 bis 2024 haben sich die Bodenpreise in Berlin im Schnitt mehr als verfünffacht. Das macht es für alle schwierig, bezahlbare Wohnungen zu bauen. Für Wohnungsbaugenossenschaften genauso wie für kommunale Wohnungsunternehmen und private Investoren. Um die steigenden Grundstückspreise zu refinanzieren, erhöhen die Investoren die Mieten. Für Wohnungen und für Gewerbeimmobilien. Auf die Folgen verweist Thomas Korn von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen.
Das merken die Menschen, glaube ich, sehr direkt, auch wenn einige das vielleicht nicht so direkt zuordnen können. Nicht? Also bei vielen ist es so, der Kaffee oder das Brötchen an der Ecke vom Bäcker oder so, das wird immer teurer. Und das wird nicht unbedingt deswegen immer teurer, weil allgemein die Inflation hoch ist, sondern das wird auch deswegen teuer, weil Gewerbemieten steigen. Es wird immer schwieriger für unkommerzielle Räume, die halt entweder wenig oder keine Einnahmen haben, Räume zu halten. Und das sieht man dadurch, dass dann kleinere Unternehmen immer mehr verdrängt werden.
Die Folgen sind in vielen Innenstädten zu sehen. Kleine Gewerbetreibende, Friseure und Buchhändler zum Beispiel, geben auf, weil sie die hohen Mieten nicht mehr bezahlen können.
Und das nimmt auch so ein bisschen den Charakter einer Stadt in gewisser Weise. Also die Individualität der Stadt geht verloren. Jeder zweite Laden ist ein, weiß ich nicht, Starbucks ist jetzt nicht mehr so beliebt, aber sowas in die Richtung. Ich glaube, das merkt man, ja. Man merkt, dass es einfach teurer wird. Und das ist auch eine Folge dieser Bodenwertsteigerung und dieser immer höheren Gewerbemieten. Für die Leute ist es natürlich dann in ihren Wohnraummieten spürbar.
Es gibt durchaus Mieterhöhungen von 4, 5, 6, 700 Euro monatlich. Erhöhungsbeträge, nicht Endbeträge, die dann zu der alten Miete draufzuschlagen wären.
Die Methoden der Immobilienbesitzer sind bisweilen ruppig. Ein älterer Mann zeigt mir bei einem Mietertreff in Berlin das Schreiben eines Investors. Zitat:
Ich teile Ihnen mit, dass Sie als Mieter massiv unerwünscht sind, da wir Ihre Wohnung anderweitig nutzen wollen.
Die meisten Deutschen leben in Mietwohnungen. In Berlin sind es sogar 84% der Menschen. Die steigenden Mieten setzen sie immer stärker unter Druck. Aber es gibt auch Ausnahmen.
Das ist ja so eine schöne Oase, wenn man hier reinkommt.
Ja, ne? Ein Paradies sozusagen.
Mitten in Mitte.
Der Stadtplaner Eckart Hasler wohnt und arbeitet in Berlin an der Entwicklung von Bestandsgebäuden und Quartieren. Über die Gestaltungsmöglichkeiten entscheiden vor allem die Besitzer von Häusern und Grundstücken.
Derjenige, der den Boden hat, der kann am Ende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch sagen, wo es lang geht. Das wäre nicht schlimm, wenn sozusagen alle Eigentümer ja auch mitwirkungsbereit wären im Sinne einer, sagen wir mal, Stadtentwicklungspolitik, die allen nutzt. Aber das ist häufig nicht so, mit ganz unterschiedlichen Abstufungen. Manchmal hat derjenige, der das Grundstück hat, einfach komische Vorstellungen. Manchmal ist er ans Grundstück gekommen, ohne Vorstellungen zu haben. Also lässt es einfach liegen oder manchmal spekuliert er auch damit, was weiß ich.
Die Spekulation mit Bauland hat viele reich gemacht in Großstädten wie Berlin. Sie verhindert aber auch, dass überhaupt noch bezahlbare Wohnungen oder Gewerbeflächen entstehen.
In den letzten Jahren ist es noch extremer geworden, weil Boden wirklich zur Spekulationsmasse geworden ist, ne? Und das setzt natürlich, sage ich mal, so normale Prozesse oder auch normale Aushandlungsprozesse sehr unter Druck, weil man zum Teil überhaupt nicht mehr an die Leute rankommt, denen der Boden gehört, sozusagen. Also das ist das eine, weswegen das immer schwieriger wird mit dem Boden. Das andere ist, dass ich auch den Eindruck habe, dass die Politik sich gar nicht traut, da einzugreifen.
Dabei ist die Politik nicht machtlos. Jedem Deutschen eine gesunde Wohnung zu sichern, hatte die Weimarer Republik vor über 100 Jahren in ihrer Verfassung als Staatsziel formuliert. Noch wichtiger aber, sie führte angesichts kriegsbedingt großer Wohnungsnot eine Bodenzinssteuer ein. So schöpfte sie Spekulationsgewinne ab und finanzierte damit den Bau neuer Wohnungen.
Dann ist richtig viel passiert, weil das Geld richtig für den Zweck in Größenordnung eingesetzt worden war und alle klugen Architekten, Stadtplaner das alles schon in der Schublade hatten, was getan werden muss, und darum konnte das auch unheimlich schnell umgesetzt werden.
Auch im Nachkriegsdeutschland wurden viele günstige Wohnungen gebaut. Aber schon in den 1970er Jahren kehrte die Bodenspekulation in größerem Ausmaß zurück. Das spürten Mieter in vielen Großstädten früh, zum Beispiel in München.
Es stand ein Mietshaus, stand in Heidhausen, die drinnen wohnten, sind heute draußen, und das kommt daher. Es hat der Hausherr dieses Haus verkauft.
Der Sozialdemokrat Hans-Jochen Vogel, damals junger Oberbürgermeister in München, begann in den 70er Jahren seinen lebenslangen Kampf für eine gerechte Bodenpolitik. Noch kurz vor seinem Tod 2020 beschrieb er die Schlüsselfunktion der Bodenpreise.
Ja, die Antwort ist verhältnismäßig einfach, weil der Grund- und Bodenpreis bei der Errichtung eines Wohngebäudes ein ganz wesentlicher Faktor ist. Und der ist ständig gewachsen.
Von 1962 bis 2017 seien die durchschnittlichen Baupreise in Deutschland um 1.900% gestiegen.
Hat scheinbar niemand jetzt bisher aufgeregt. Und in München war die Steigerung von 50 bis 2015 39.000%.
Rein rechnerisch wurden aus einem Euro also 391 Euro. Die Lage verschärfte sich in Deutschland, nachdem Städte ab den 1990er Jahren massenweise Häuser und Grundstücke verkauften. Aber wovon hängt der Bodenpreis eigentlich ab? Zunächst einmal ist es eine Frage von Angebot und Nachfrage. Je mehr Interessenten Boden nachfragen, desto höher steigt der Preis dafür. Allerdings steigen die Bodenpreise auch, wenn sich die öffentliche Infrastruktur verbessert, indem etwa Parks, U-Bahnen oder Straßen gebaut werden. Gewöhnlich bezahlt solche Investitionen die öffentliche Hand mit Steuergeld. Boden- und Immobilienbesitzer profitieren davon. Ihre Grundstücke werden attraktiver, ohne dass sie etwas dazu beigetragen haben. Der Ökonom Dirk Löhr findet das problematisch. Er ist Professor für Steuerlehre an der Hochschule Trier. Besser wäre es, wenn die Allgemeinheit sich über Steuern solche leistungslosen Bodenerträge von den Eigentümern zurückholte, sagt er.
Und die Bodenwerte, die da laufend ansteigen, das sind ja im Prinzip die Bodenerträge der Zukunft, die abgezinst werden. Und wenn ein Teil dieser Bodenerträge jetzt umgeleitet wird in die öffentlichen Haushalte, bedeutet das, dass die Bodenerträge in privater Hand weniger werden und damit auch der Anstieg der Bodenwerte ein geringerer ist als heutzutage, wo eben alles in private Kassen fließt. Dementsprechend kann man da den spekulativen Drive auch mit rausnehmen.
Deswegen befürwortet er eine Steuer auf Boden. Die Steuern auf Arbeit und Kapital könnten dann im Gegenzug gesenkt werden. Das Vorgehen empfahl schon der US-Ökonom Henry George in seinem 1879 erschienenen Buch »Fortschritt und Armut«, das Löhr neu herausgegeben hat.
Also seinerzeit war Henry George einer der meistgelesensten Bücher überhaupt. Also es wurde in Millionenauflage verlegt.
Warum profitierte die ärmere Bevölkerung kaum von den Erfindungen und dem gehörigen Wohlstandswachstum? Fragte sich der Ökonom seiner Zeit und sprach im Vorwort von einem großen Rätsel.
Es ist das Rätsel, das die Sphinx des Schicksals unserer Zivilisation aufgibt und dessen Nichtbeantwortung die Zerstörung bedeutet.
Aber der Ökonom löste das Rätsel. Weil die Kosten fürs Wohnen dauerhaft schneller stiegen als die Löhne, sank der Lebensstandard in der Breite der Bevölkerung und konzentrierte sich der Reichtum bei wenigen Bodenbesitzern. Und je mächtiger die Bodenbesitzer werden, desto höhere Preise können sie für die Nutzung des Bodens durchsetzen, egal ob bei Mietern, Gewerbetreibenden oder Pächtern. Ein Befund, der auch in unserer Zeit noch gilt. In den Industrieländern sind die Bodenpreise für 80% des Anstiegs der Wohnkosten verantwortlich. Das hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, berechnet. Henry George schlug vor 140 Jahren vor, man müsse Privateigentum an Boden verbieten. Weil das politisch kaum durchsetzbar war, empfahl er, der Staat solle die Bodenerträge, also die Preissteigerungen, komplett wegbesteuern und damit der Spekulation den Boden entziehen.
Eigentlich ist es eine ganz alte Idee von den Physiokraten, ne? Von denen hat dann Adam Smith gelernt und letztlich hat Henry George, der amerikanische Bodenreformer, diese Idee wieder aufgegriffen.
Er beeinflusste berühmte Ökonomen unterschiedlicher Denkrichtungen. Laut Löhr waren es allein 10 Nobelpreisträger, unter anderem Milton Friedman, Friedrich August von Hayek, Paul Samuelson und Joseph Stiglitz.
Also man sieht, es ist ein ganz buntes Spektrum von linken bis eher rechten Ökonomen.
Tatsächlich folgten einige Länder dieser Idee.
In Singapur und Hongkong nimmt man einen Großteil des notwendigen Aufkommens an öffentlichen Mitteln aus dem Land. Dafür hat man die Besteuerung von Kapital und Arbeit sehr stark reduziert. Aufgrund dieses Modells war es diesen Staaten überhaupt möglich, das waren vor 100 Jahren noch ganz unbedeutende Ansiedlungen. Und mittlerweile haben sie die ehemaligen Kolonialherren überholt durch solche Modelle. Also nicht Kapital und Arbeit besteuern, damit Zusatzlasten erzeugen, die Menschen entmutigen und so weiter, sondern den Boden besteuern, der auch nicht fliehen kann. Und bei dem sich sozusagen alles, was an Produktivität erzeugt wird, letztlich niederschlägt in der Bodenrente.
Gute Gründe für Deutschland, es auch zu machen, findet Löhr. Tatsächlich steht die Abschöpfung spekulativer Bodengewinne sogar schon explizit in der bayerischen Verfassung. Zitat:
Steigerungen des Bodenwertes, die ohne besonderen Arbeits- oder Kapitalaufwand des Eigentümers entstehen, sind für die Allgemeinheit nutzbar zu machen.
Das macht der bayerische Staat in gewissen Fällen. So müssen Bodenbesitzer in Sanierungsgebieten eine Ausgleichsabgabe für Wertsteigerungen zahlen. Weiter ging Baden-Württemberg im Rahmen der bundesweiten Grundsteuerreform. Als einziges Bundesland konzentriert es sich seit Anfang 2025 auf die Besteuerung des Bodenwertes. Damit will das Land auch den Bau von Wohnungen und eine Verdichtung der Bebauung fördern. Aber es gibt auch Verlierer dieser Reform. Dazu zählt sich ein Ehepaar aus Stuttgart. Die Grundsteuer für ihr Haus mit großem Garten sollte von 200 auf mehr als 2.800 Euro steigen, weswegen sie vor dem Landesfinanzgericht klagten. Aber sie verloren dort und hatten das Gefühl,
dass unsere Lebensplanung, dass uns da der Teppich unter den Füßen gerade weggezogen wird. Diese reine Bodensteuer ist für uns wirklich, ich sag's mal so deutlich, brutal und es wird auch viele andere Bürger noch treffen.
Nun wollen sie die Sache vom Bundesfinanzgericht ausfechten. Einen anderen Weg ist der Stadtstaat Singapur gegangen. Das erzkapitalistische Land hat sich in der Bodenfrage für drastische Einschnitte in den Markt entschieden. Als der Staat 1965 unabhängig wurde, lebte dort ein Großteil der Menschen in Slums. Der Staat zwang private Bodenbesitzer zum Verkauf. Und so gehören der öffentlichen Hand mittlerweile rund 90% des Bodens. Eine staatliche Behörde verpachtet das Land gewöhnlich für 99 Jahre an Privatpersonen oder Gesellschaften, die Sozialwohnungen erstellen. Darin leben rund 80% der Bevölkerung. Läuft der Pachtvertrag aus, fällt das Land an den Staat, ohne dass die Eigentümer voll kompensiert würden. So sichert die Regierung bezahlbaren Wohnraum und verhindert Spekulation. Deutschland ist genau den umgekehrten Weg gegangen. Hier ist der Einfluss der öffentlichen Hand gesunken, weil Bund, Länder und Gemeinden zwischen 1995 und 2010 mehr als 1 Million Wohnungen verkauften. Jetzt fordern viele die Vergemeinschaftung von Wohnungen großer Konzerne. In Berlin stimmte bei einem Volksentscheid am 26. September 2021 eine Mehrheit für diesen Vorschlag.
Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen jubelt ausgelassen in der Wahlnacht. Knapp 57% der teilnehmenden Berlinerinnen und Berliner stimmten zeitgleich mit der Bundestagswahl für ihren Volksentscheid. Nur 39% waren dagegen.
Wir machen bis zum Schluss Haustürwahlkampf und ich habe mir erst danach Urlaub gegönnt. Und an dem Sonntag saß ich im Nachtzug nach Italien und habe das so am Internet verfolgt. Ja, war mit den Mitstreiterinnen und Mitstreitern in Kontakt und war natürlich total happy.
Jetzt sollten gewinnorientierte Konzerne maximal noch 3000 Wohnungen in der Stadt besitzen dürfen. Alle anderen Wohnungen sollten gegen die Zahlung einer Entschädigung vergemeinschaftet werden. Künftig hätte die Gesellschaft damit mehr Einfluss auf die Mieten. Aber der Großteil der Politiker in Berlin findet den Ansatz falsch. Auch Franziska Giffey, die damalige Bürgermeisterin.
Wir können, wenn wir Wohnungen enteignen, dadurch keine einzige neue Wohnung schaffen. Es werden Milliardenhöhen an Entschädigungssummen fällig, die nicht dazu führen, dass auch nur eine einzige neue Wohnung entsteht.
Die liberale Naumann-Stiftung sprach von einem Desaster und stellte die Verfassungsrechtlichkeit des Vorhabens in Frage, mahnte aber die Politik, diesen Hilferuf ernst zu nehmen. Rechtlich bindend war der Volksentscheid nicht. Und der Senat setzte sich über den Bürgerwillen hinweg, wie schon bei dem Votum der Berliner für den Erhalt des Flughafens Tegel. Allerdings bestätigte eine vom Senat selbst eingesetzte Kommission, rechtlich wäre die Vergemeinschaftung der Wohnungen erlaubt. Mittlerweile bereitet die Initiative einen zweiten Entscheid vor. Nun will sie über einen Gesetzentwurf abstimmen lassen. Sagen die Bürger ja, dann müsste der Senat handeln. Spannend ist das Vorhaben auch, weil die Initiatoren sich damit beschäftigen, wie die Eigentümer entschädigt werden sollen und welche Rolle der Bodenwert dabei spielen soll.
Also wir haben ein Entschädigungsmodell entwickelt, das sich am Leistungsgedanken ausrichtet.
Erklärt Thomas Korn von der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Die Wohnungskonzerne sollen nur für die Gebäude voll entschädigt werden. Der Bodenwert dagegen soll nur teilweise erstattet werden. Denn ein Großteil der Wertsteigerung des Bodens komme ja aufgrund gesellschaftlicher Leistungen zustande.
Außerdem kommt hinzu ab 2013 eine erhebliche Spekulation mit Boden in Berlin. Die Bodenpreisentwicklung kann als explosionsartig beschrieben werden. Da sind die Bodenpreise teilweise um 40 oder sogar 70% zum Vorjahr gestiegen.
Beim Boden wollen sie den Marktpreis durch eine angemessene Wertsteigerung ersetzen.
Nach unseren Berechnungen entschädigen wir in etwa zwischen 40% und 60% des herkömmlichen Verkehrswerts.
Aber erst einmal müssen sie Unterschriften für den neuen Volksentscheid sammeln. Zudem dürfte der Senat das Verfassungsgericht anrufen. Wenn es keine Bedenken hat, könnten die Berliner vielleicht 2027 abstimmen.
Kommt der Konzern und baut dann einen Palast hin. Und in dem Palast, da hat er seine Bank drin. Und weil er Geld hat, hat er die Macht und hat euch nicht gefragt. Und hat euch nicht gefragt.
Der Dottenfelder Hof am Rande von Bad Vilbel, einer Stadt in Hessen. Auf dem Hof wohnen und arbeiten rund 100 Menschen. Sie bewirtschaften 140 Hektar. Ein Biotop, in dem 45 Vogelarten leben.
Guck mal.
Eine Gruppe junger Leute mit wenig Geld gründete Ende der 1960er Jahre den Hof und bewirtschaftet ihn seitdem gemeinschaftlich nach ökologischen Kriterien. Sie verarbeiten mittlerweile Milch und Getreide zu Käse und Brot, betreiben einen Bio-Supermarkt und ein Restaurant, wo selbst an diesem trüben Tag viel los ist. Anfangs haben die Ökolandwirte die Flächen gepachtet. Inzwischen haben sie sie, dank vieler kleiner und großer Spenden, gekauft. Für den Hof und die Gemeinschaft eine Befreiung, sagt Martin von Mackensen. Er ist der Leiter der Landwirtschaftsschule, die als gemeinnütziger Verein Eigentümerin des Hofes ist.
Ja, damit haben wir eigentlich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Es konnte eine Situation erreicht werden, wo Grund und Boden nicht mehr einen Kapitaldienst erfordern. Und damit ist dann sozusagen eine zweite Stufe erreicht. Jetzt kann etwas wachsen, wo es wirklich um die Sache geht. Jetzt begann hier Züchtung.
Sie haben hier schon früher gezüchtet, etwa eine spezielle Möhre. Es war die erste biologisch-dynamische Pflanzensorte, die staatliche Prüfer zertifizierten. Aber jetzt können sie mehr Kraft in die Entwicklung des Hofes stecken. Dem Boden kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu.
Wir brauchen Sorten, die so stark Wurzel bilden, dass wir CO2 vermehrt in den Unterboden binden und damit mal für 60, 100 Jahre safen als Beitrag zum Humusaufbau. Das heißt, in jedem Zehntel Prozent, was wir Humusaufbau hinkriegen, und das hängt direkt zusammen mit der Züchtung der Pflanzen in Bezug auf ihre Wurzeln, entlasten wir das Klima, entlasten wir die Gesellschaft von dem, was sie die letzten 150 Jahre veranstaltet hat.
Aber hohe Bodenpreise verhindern, dass mehr Menschen auf diese Art Landwirtschaft betreiben. Mackensen, der den Nachwuchs ausbildet, beschäftigt das sehr. Die alljährliche Demonstration des Bündnisses Wir haben es satt, welches sich für eine nachhaltigere Landwirtschaft einsetzt. Auf den Straßen des Regierungsviertels in Berlin sind auch Biobauern unterwegs. Einige machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Höfe. Bei einem sind die Würfel bereits gefallen.
Ich bin eigentlich auslaufender Betrieb, meine Kinder werden es nicht weitermachen. Und ich bin jetzt 58, also in 10 Jahren ist bei mir Ende. Definitiv Ende.
Als Gründe nennt er eine Kombination aus politisch gewolltem Wachstumszwang für Höfe, steigenden Bodenpreisen und hoher Pacht.
In dem Moment, wo wir kostendeckende Preise haben, verdiene ich, so groß wie mein Hof jetzt ist, verdiene ich Geld. Ich muss nicht wachsen. Das heißt nicht, dass ich nicht wachsen kann, aber ich muss es nicht. Wenn ich muss, muss ich Pachtpreise akzeptieren, die nicht akzeptabel sind, und muss Entfernungen akzeptieren, die nicht akzeptabel sind. Das heißt, meine Wirtschaftlichkeit wird durch Wachsen eigentlich nicht unbedingt besser. Aber ich muss es trotzdem machen. Also es ist an und für sich ein Widerspruch.
Weil der Boden immer teurer wird, pachten Bauern einen immer größeren Anteil ihrer Äcker und Weiden. Vor allem in Westdeutschland können sie aufgrund der hohen Preise kaum mehr Boden kaufen. Aber damit werden sie bei dem grundlegenden Produktionsmittel immer abhängiger von Bodenbesitzern. Und das sind immer häufiger Investoren, die mit der Landwirtschaft nichts am Hut haben. Seit der Finanzkrise von 2007-2008 hat ein regelrechter Ansturm auf Wiesen und Äcker eingesetzt. Etwa jeder dritte landwirtschaftliche Großbetrieb in Ostdeutschland gehört nach Schätzungen des Thünen-Instituts inzwischen überregional aktiven Investoren. Manch einer befürchtet eine Refeudalisierung des Bodens. Was das bedeuten kann, daran erinnern sich die Alten in der Toskana. Noch Mitte des 20. Jahrhunderts mussten die Pächter in der italienischen Provinz die Hälfte ihrer Ernte an die Bodenbesitzer abgeben. Als es Jobs in der Industrie gab, verließen viele ihren Hof. Das Land verwaiste, Bauernhäuser verfielen. Und das Gleiche geschehe heute wieder vielerorts in Italien, erzählen die drei Lofranco-Brüder, Besitzer des biologisch-dynamischen Landwirtschaftsbetriebs Fattoria La Viala in der Nähe von Arezzo. Draußen läuft die Olivenernte. Drinnen im Haus erzählt Bandino Lofranco von steigenden Bodenpreisen und sinkenden Einnahmen vieler Bauern.
Ja, ich
glaube, dass das Preisproblem ein enormes Problem ist. Denn die Vergütung für einen gut gemachten Anbau, also für biologische Landwirtschaft, ist mit Investitions- und Anfangskosten verbunden.
Und die Landflucht junger Menschen halte an. Es fehle nicht an Interesse, sondern dem Zugang zu Boden. Dörfer verwaisten. und der Besitz an Boden konzentriere sich in immer weniger Händen, vor allem aus dem Ausland.
New York, we have answered those fears. Tonight we have spoken in a clear voice. Hope is alive.
Hohe Bodenpreise bewegen die Menschen in vielen Ländern. In New York gewann überraschend der demokratische Sozialist Soran Mamdani die Bürgermeisterwahl. In seinem Wahlkampf spielte die Forderung nach bezahlbaren Wohnungen eine Schlüsselrolle. Bei seiner Siegesrede Anfang November versprach er die Umsetzung.
Im Mittelpunkt dieser Vision steht das ehrgeizigste Programm zur Bekämpfung der Lebenshaltungskostenkrise, das diese Stadt seit den Tagen von Fiorello La Guardia gesehen hat.
Einem legendären Bürgermeister Mitte des vorigen Jahrhunderts.
Ein Programm, das die Mieten für mehr als 2 Millionen Mieter mit stabilisierten Mieten einfrieren wird, Busse schnell und kostenlos machen und eine universelle Kinderbetreuung in unserer ganzen Stadt anbieten wird.
Mit dem Thema landete auch die sozialliberale Partei D66 kürzlich in den Niederlanden vorne und verdrängte die Rechtspopulisten auf Platz 2. Die Linkspartei holte mit dem Thema bei der Bundestagswahl in Berlin die meisten Stimmen. Vielleicht rückt die Bodenfrage also doch wieder ins Zentrum des politischen Diskurses. In Bayern gab es schon Diskussionen, ob man eine Bodenpreisbremse für landwirtschaftliche Flächen einführen sollte. Damit würden die Bodenpreise nahezu eingefroren und Spekulation mit dem Land würde keinen Sinn mehr machen. Aber selbst mit einer solch weitgehenden Maßnahme wäre in den Augen des Stadtplaners Eckhard Hasler noch nicht viel gewonnen.
Ich habe immer so einen kleinen Skeptiker auf meiner Schulter sitzen, weil wird es wirklich einfacher? Weil es kann niemand mehr spekulieren. Das setzen wir mal voraus. Also das passiert damit, aber damit habe ich ja noch immer nicht die Verfügbarkeit über das Grundstück.
Es gibt unterschiedliche Ideen, wie die Gesellschaft mit den steigenden Bodenpreisen umgehen sollte. Bodenspekulation unterbinden, Mieten einfrieren, Wohnungen vergemeinschaften. Wofür wir uns am Ende auch entscheiden, eins ist klar: Von alleine lösen wird sich das Problem nicht.
Steigende Bodenpreise, die unterschätzte Gefahr. Sie hörten ein Feature von Kaspar Domen. Es sprach Bettina Kurt. Ton Ralf Perz, Regie Stefanie Lasai. Redaktion Gerhard Schröder. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2025.